Wir hören zur Predigt aus dem zweiten Kapitel des Johannesevangeliums. Und das Passafest der Juden war nah und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die Tauben verkauften: Tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Da fingen die Juden an und sprachen zu ihm: Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Liebe Gemeinde, der heutige Israel-Sonntag, er führt uns in den Tempel von Jerusalem. Im gehörten Evangelium vorhin und auch in dem Predigtwort gerade aus dem Johannesevangelium. Wir werden geführt in den Tempel von Jerusalem, sozusagen in die Mitte, den heiligsten Ort jüdischen Glaubens. Der Gott, den aller Himmel, Himmel nicht fassen können, wie es beim Propheten heißt, er wollte doch in ganz besonderer Weise in diesem Tempel für die Menschen gegenwärtig sein. Heute sind Menschen jüdischen Glaubens verstreut in alle Welt. Die Zerstörung des letzten Tempels im Jahr 70 nach Christus durch die Römer ist sozusagen der Beginn dieser leidvollen Geschichte. Und schon in den Jahren 687 bis 691 baute der Kalif Abd el-Malik über dem zerstörten Tempel den Felsendom, der bis heute steht. Aber trotz der Zerstörung des Tempels hat in jüdischer Frömmigkeit der Tempel seinen zentralen Platz behalten. Die täglichen Gebetszeiten richten sich nach den Terminen, die damals für die Opfer im Tempel bestimmt waren. Allerdings wird unterschieden zwischen dem Gebetsgottesdienst, der überall weltweit in den Synagogen gefeiert wird, das wäre sozusagen bei uns der Predigtgottesdienst, und dem Opfergottesdienst, also dem sakramentalen Gottesdienst, der unterbrochen ist, weil auf dem Tempelberg in Jerusalem die Voraussetzungen dafür fehlen. In diesem Sinn ist der Tempel- und Opfergottesdienst nicht aufgehoben, sondern vielmehr wird der Gottesdienst in den Synagogen dafür genutzt, da wo man das tut. Sie wissen auch, dass es in den jüdischen Raum ein Spektrum an Auffassungen gibt, aber da, wo es noch so gesehen wird, wird auch der Synagogengottesdienst genutzt, um die Wiedererrichtung des Tempels in unseren Tagen zu erbitten. Jüdischer Glaube setzt seine Hoffnung darauf, dass das erwartete Gottesreich, Gottes endgültige Herrschaft über die ganze Welt und alle Menschen seine Mitte im Tempel von Jerusalem haben wird. Wir nennen sie Zionisten, jene Gruppe, die immer wieder dafür kämpft und sich einsetzt, den Tempel neu aufzubauen. Gott wird wieder, und zwar auf ewig, im Jerusalemer Tempel Wohnung nehmen, so ist die Hoffnung. Dass dies zurzeit, liebe Gemeinde, nicht möglich ist, und ich brauche dazu, glaube ich, nicht zu sagen, was die allgemeine politische Lage im Heiligen Land angeht, wird nicht als Ende der Treue Gottes gegenüber seinem Volk gesehen, ist nicht Aufhebung des Versprechens Gottes unter seinem Volk, sondern Folge eigener Schuld. Die Hoffnung richtet sich darauf, dass Gottes Erbarmen stärker ist als menschliche Schuld. Im jüdischen Neujahrsgebet heißt es deshalb, ich zitiere, ob unserer Sünden wurden wir aus unserem Lande vertrieben und von unserem Boden entfernt, sodass wir nicht imstande sind, unsere Pflicht zu erfüllen in dem Hause, das du erwählt, in dem großen und heiligen Hause, über dem dein Name genannt wird, ob der Hand, die gegen dein Heiligtum ausgestreckt ward. Dein Wille sei es, ewiger unser Gott und Gott unserer Väter, erbarmungsvoller König, dich wiederum über uns zu erbarmen und über dein Heiligtum in deiner großen Güte es schnell aufzubauen und seine Ehre zu erhöhen. Solche Worte, liebe Gemeinde, sollten uns als Christen sensibel machen, jüdische Gläubige nicht pauschal als die Juden zu bezeichnen. Ja, wir sollten alle einseitige und zu oft auch noch judenfeindliche Haltung in Erinnerung unserer eigenen Wurzeln und im Hinblick auf die bleibende Erwählung Gottes seinem Volk gegenüber vermeiden. Die Juden gibt es ebenso wenig wie die Christen. Leiden wir nicht oft genug darunter, wenn zum Beispiel über uns gesagt wird, die, die in die Kirche rennen, die sind ja auch nicht besser als wir? Wer sind denn die, die in die Kirche rennen? Und noch unzählige solcher wenig hilfreichen Verallgemeinerungen gibt es. Das, was sich in unserem Predigtwort heute im Tempel von Jerusalem abspielt, hat ja auch keineswegs den Zweck, mit dem Judentum abzurechnen. Jesus selbst, der uns heute in der Erzählung von der Tempelreinigung als zorniger Jesus erscheint, liebte diesen heiligen Ort, den Tempel von Jerusalem, den Ort der Gegenwart Gottes. Und genau deshalb hasst er die Entweihung dieses Ortes. Was er hier heraustreibt und zerschlägt, ist mehr als die Schafe und Rinder, das Geld und die Tische der Wechsler, die er umstößt. Was er hier heraustreibt und in erster Linie zerschlägt, ist die selbst erkaufte Sicherheit, mit der man vor Gott tritt. Man kauft sich ein Opfertier, die Reichen ein Rind, die Armen eine Taube, zahlt Tempelsteuer und meint, man habe seine religiösen Pflichten erfüllt. Alles sei damit in Ordnung. Ursprünglich hatte das Opfer im Tempel aber einen anderen Sinn, nämlich den Sinn, Gott zurückzugeben, was ihm sowieso gehört, mitzubringen, was der eigene, doch von Gott nur geliehene Acker an Frucht hervorgebracht hat. Es ging sozusagen um eine Haltung vor Gott, deren äußeres Zeichen das Opfer war. Aber wohin war man nun gekommen, wenn aus allem ein Geschäft gemacht wurde? Handel und Anpreisen von Opfertieren, Konkurrenz und Feilschen, äußeres Gehabe und Gegaffe, wer wohl am meisten opfert. Ein Treiben, bei dem die Ruhe zur Einkehr, Besinnung und Buße vollkommen fehlen. Und genau deshalb wird Jesus zornig. Macht doch das Haus, macht doch das Haus meines Vaters nicht zum Kaufhaus. nicht zur Räuberhöhle. Sind wir als Christen eigentlich da noch so weit entfernt von solchem Trubel, liebe Gemeinde? Wenn wir rein geschichtlich denken und gehen, in diesem Jahr machen wir es ja ständig, die 500 Jahre zurück in das Jahr 1517, dieses Reformationsjubiläum, 500 Jahre, dann erscheint uns das ja ähnlich. Das Anpreisen von Ablassbriefen, das sich sicher kaufen wollen vor Gott mit äußeren Dingen, mit Geld, mit Absicherung durch den Kultus der Kirche und ihres Apparates. Aber es wäre zu wenig, wenn wir in die Vergangenheit schauen und uns außen vor lassen. Schauen wir in unsere Zeit, dann stellt sich doch die Frage, sind nicht gerade auch unsere großen Feste, vor allem das Weihnachtsfest, das Geburtsfest Jesu, das Christfest, ist nicht das auch in unserer Gesellschaft zu einer solchen Kauf- und Konsumorgie entartet? Welcher Aufwand wird an Weihnachten für Geschenke und Essen betrieben und wie wenig Zeit bleibt für Besinnung, für Gottesdienst und daran zu denken, was an diesem Tage geschehen ist? Wenn das Treiben damals im Jerusalemer Tempel die Ablehnung vom Eigentlichen bedeutete, dann haben wir uns zu fragen, wo auch wir uns vom Eigentlichen mit solchen Äußerlichkeiten ablenken oder ablenken lassen. Manchmal bis hin zu den innerkirchlichen Auseinandersetzungen. Mancher Streit in christlichen Gemeinden, oft wegen Äußerlichkeiten. Oder Streit in Kirchen, Konventen und Synoden über gewisse theologische Themen, denen es manchmal mehr um Rechthaberei geht als um die Wahrheit. Jesus geht es, so sagt uns der Evangelist Johannes heute, Jesus geht es um einen Gottesdienst, ich zitiere, in Geist und Wahrheit. In Geist und Wahrheit. Jesu gewaltsames Vorgehen heute an dieser Stelle macht seine Haltung deutlich und sollte auch uns vor einem verniedlichten, lieben Jesulein warnen. Aber es wirft auch Fragen auf. Was berechtigt Jesus zu diesem Vorgehen? Die Menschen damals, sie wollten ein Zeichen von ihm sehen. Ein Zeichen, das deutlich machen sollte, dass Jesus das Recht hatte, so energisch zu handeln. Und er nennt ihnen dieses Zeichen. Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Natürlich, wir, die wir an den Auferstandenen glauben, haben kein Problem zu verstehen, worum es geht. Aber die Menschen damals, auch seine Jünger, sie konnten wohl kaum verstehen, was Jesus hier andeutet. Jesus spricht von sich selbst, von seinem Tod, seiner Auferstehung. Nach der Zerstörung des Tempels gewinnt die Aussage Jesu an Aktualität. Wenn das Heiligtum zerstört ist, wo wohnt dann Gott? Wie sollte es mit dem Volk Israel weitergehen? Die jüdische Tradition sagt, dass Gott mit seiner Gemeinde gegangen ist. Überall da, wo sich die Gemeinde Israels zum Gottesdienst versammelt, ist er mitten unter ihnen. Die Gemeinde, zu der das Johannesevangelium ursprünglich gesprochen hat, findet nach der Zerstörung des Tempels Trost in diesen Worten Jesu. Sie erinnern sich daran, dass Gott in Jesus gegenwärtig ist und selbst der Tod dies nicht zerstören konnte. Nach 3 Tagen war dieser Tempel wieder aufgebaut. Ein Tempel, der unzerstörbar ist und bleibt. Ein Tempel, der an keinen Ort gebunden ist ein Tempel, der für alle Menschen zugänglich ist. Aber gleichzeitig erinnerte sich die junge christliche Gemeinde auch daran, wie sehr sich Jesus für den Tempel eingesetzt hatte. Auch wir sollten nicht vergessen, wie heilig Jesus der Tempel war. Die ersten Christen, sie gingen selbstverständlich dorthin. Der heiligste Ort war ihnen mit den Juden gemeinsam. Der Israelsonntag heute sollte uns daran erinnern, dass Gottes Gegenwart Juden und Christen gleichsam gilt. Juden und Christen haben nach dem zu streben, wofür Jesus sich eingesetzt hat, für einen Gottesdienst in Geist und Wahrheit. Für einen Gottesdienst, der im Leben sichtbar werden lässt, was die Liturgie feierlich verkündet. Wir alle stehen auf jenem Grund, den das alttestamentliche Glaubensbekenntnis uns nennt. Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr allein, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Außer ihm ist kein Gott. Und wir wollen mit dem Lied, das wir gleich miteinander singen wollen, gleichzeitig Gott bitten und beten: Dir öffne ich, Jesu, meine Tür, ach komm und wohne du bei mir. Treib alle Unreinigkeit hinaus aus deinem Tempel, deinem Haus. Amen.